Wenn ich mir die Menschen anschaue, die wir finden, die seit Monaten, teilweise seit Jahren auf der Flucht sind, und ich mir vorzustellen versuche, was die erlitten haben, was die erlebt haben, wie zäh und wie tapfer die sein müssen, um auch diesen letzten Schritt sozusagen mit dem Boot zu gehen, dann weiß ich, was Kraft ist.
Das sagt mein Gast Friedhold Olonska. Als Kapitän und Seenotretter im Mittelmeer kennt er die Not der Geflüchteten. Und er erlebt gemeinsam mit seiner Crew regelmäßig, was so ein Einsatz auf hoher See bedeuten kann. Es wird spannend und auch ein bisschen emotional. Wir sprechen über Rettungsaktionen bei Nacht, ein Europa, das abschottet und die Frage, was Friedhold Olonska bei all dem eigentlich Kraft gibt. Mir ist klar geworden, für die Arbeit als Seenotretter muss man nicht nur wellenfest, sondern auch ganz schön mutig sein. Zu sehen gibt's unseren Talk auch. Alles dazu in den Shownotes. Und hier jetzt erst einmal zum Hören mit mir, Julia Rübisch. Los geht's.
Herr Olonska, wenn Sie solche Zahlen hören, also ein neuer Negativrekord, was die geflüchteten Zahlen bzw. die Zahl der verstorbenen Geflüchteten auf dem weltweit bzw. auf dem Mittelmeer angeht, mehr als 2400 im vergangenen Jahr, was macht das denn mit Ihnen?
Ja, was macht das mit mir, wahrscheinlich wie mit den meisten Menschen? Wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, dann findet man das unfassbar. Und sagt, das darf doch einfach nicht passieren. Das darf doch einfach nicht passieren. Wie ist es möglich, dass man so viele Menschen auf dem Weg nach Europa ertrinken lässt?
Wir wollen auf jeden Fall gleich noch genauer auf die Situation der Geflüchteten eingehen und über Ihre Arbeit auch sprechen. Ja. Vorher möchten wir Sie aber noch ganz kurz kennenlernen. Mhm. Sie wohnen jetzt schon seit einer ganzen Weile in Rottenburg. Ursprünglich kommen Sie aber eigentlich aus Ostfriesland. Sie sind aber trotzdem nicht schon immer Kapitän. Sie haben unter anderem evangelische Theologie studiert, auch Psychologie. Sie haben fürs Schwäbische Tagblatt gearbeitet und als IT-Unternehmensberater. Seit 2016 sind Sie als Seenotretter aktiv, beziehungsweise in der zivilen Seenotrettung. Können Sie uns da mal ein bisschen mitnehmen? Wie kam es denn eigentlich dazu?
Ja, das führt ein bisschen auf Ihre Eingangsfrage zurück. 2015 sah man überall in den Medien, in Print wie im Fernsehen, die Bilder dieser Menschen auf der Flucht in diesen völlig seeuntauglichen Booten. Es gab schreckliche Unfälle mit Hunderten von Ertrunkenen vor Lampedusa. Und ich habe das gesehen und so innerlich gesagt, Menschenskind, ne, da müsste man doch was tun. Und dann ist mir eingefallen, ich kann ja so Rettungsschiffchen fahren. Könnte so Rettungsschiffchen fahren. Also der Konjunktiv muss weg. Nicht man müsste was tun, sondern ich tue jetzt was. Und so habe ich mich damals bei zwei Organisationen beworben, bei Sea-Watch und bei CI, und bin seit 2016 tatsächlich in diesem Bereich aktiv.
Und wie das dann aussieht, Ihr Einsatz auf See, das schauen wir uns auch nochmal an. Aktuell sind Sie für die Hamburger Organisation Rescue Ship auf der Nadir unterwegs und so sieht das aus. Sie sind seit 2016, haben Sie ja gesagt, jetzt in der zivilen Seenotrettung aktiv. Das heißt, Sie sind jetzt in Ihrem 10. Einsatzjahr.
So ist es.
In einem Zeitungsinterview bzw. in einem Zeitungsartikel haben Sie neulich mal gesagt, Sie haben am Anfang gar nicht damit gerechnet, dass das so lange geht. Wieso?
Naja, wir haben damals gedacht, das war ja ein zivilgesellschaftliches Engagement, vor allen Dingen auch von deutschen NGOs, die Schiffe gekauft haben und da losgelegt haben. Wir haben am Anfang gedacht, das machen wir ein Jahr, vielleicht auch ein zweites, dann wird die Politik die Situation so im Griff haben, dass diese Art von Flucht nicht mehr nötig ist. Da haben wir uns gewaltig getäuscht. Das hat sich bis heute mit Schwankungen nicht verändert. Es kommen immer noch Zehntausende, oft über 100.000 pro Jahr auf diesem Weg nach Europa.
Wenn Sie dann auf Einsatz sind, jetzt auch noch in 2025, dann kann das schon mal 17 Tage dauern. Also das ist so die Zeit, ne, die Sie auf dem Wasser sind. Wie bereitet man sich denn auf so einen Einsatz dann vor, also Sie und die Crew?
Ja, wir starten eigentlich damit, die Crew wird ausgewählt. Ne, das machen Leute im Verein, wird zusammengestellt. Wir starten dann so zwei Monate vorher. Es beginnt tatsächlich jetzt gerade wieder für meinen Einsatz im Juni. mit Online-Meetings, zwei oder drei, wo wir uns kennenlernen, wo wir uns inhaltlich vorbereiten auf das, was wir zu erwarten haben. Dann
Entschuldigung, wenn ich da eingrätsche, was kann das bedeuten, also was Sie zu erwarten haben? Also wie muss man sich
das vorstellen? Da geht's ganz konkret darum, es hängt ein bisschen davon ab, wie erfahren die Crew ist. Ne? Wenn Neulinge an Bord sind, oder Neulinge, die zum ersten Mal mitfahren, dann erklärt man auch das Schiff und die ganzen Prozeduren, die da ablaufen. Ansonsten geht es in erster Linie auch darum, wie ist die Lage? Das heißt, wie viele Menschen sind unterwegs? Haben sich die Fluchtrouten verändert? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten von den Behörden, die zu beachten sind und? Wir besprechen so ein bisschen die Rollen auf dem Schiff und teilen uns da ein und natürlich auch die An- und Abreise, denn das gehört dazu. Es sind insgesamt 3 Wochen, die wir dort sind. Wir haben am Anfang einfach 2-3 Tage, die wir brauchen für Verpflegung einkaufen, Schiff ausrüsten, für ein paar erste Trainings, soweit man das im Hafen machen kann. Und am Ende braucht man natürlich auch 1-2 Tage, um wieder buchstäblich anzukommen, das Schiff zu putzen für die nächsten und so weiter. Und dann bleiben eben diese von Ihnen genannten 16, 17 Tage übrig, die wir auf See sind.
Damit wir mal ein Bild davon bekommen, worüber wir eigentlich sprechen, das ist das Gebiet, in dem Sie in etwa unterwegs sind. Die Linien, die wir da sehen, die zeigen staatliche Zuständigkeitsbereiche an. Wie groß ist denn etwa das Gebiet, in dem die Nadir, also ihr Schiff, unterwegs ist? Mhm. Und was macht eigentlich dieses Gebiet, in dem Sie da sind und in dem Sie Geflüchteten helfen, so gefährlich für eine Überfahrt? Mhm.
Zunächst zu dem Gebiet, wenn man sich diese grüne Linie anschaut, diesen Zacken, den man da nach unten sieht, der Bereich unterhalb dieses Zackens, da geht um Lampedusa herum, diese südliche italienische Insel, unterhalb also dieses grünen Zackens bis nach Süden, nach Libyen und nach Westen, nach Tunesien, das ist im Wesentlichen unser Suchgebiet. Es gehört eigentlich auch noch ein bisschen drumherum dazu. Das entspricht von der Fläche her ungefähr der Größe Süddeutschlands. Das ist also ein riesiges Suchgebiet. Hört sich schlimmer an, als es dann tatsächlich ist, weil natürlich gibt es in diesem Gebiet, übliche Routen, auf die man sich konzentriert. Man fährt also nicht durch das gesamte Suchgebiet, aber nichtsdestotrotz ist das ein riesiger Bereich. Was macht das Ganze gefährlich? Es ist eigentlich nicht die Route selber, die natürlich bei Seegang, bei schlechtem Wetter für diese kleinen wackeligen Boote gefährlich ist. Es sind die Boote selber, die völlig überladen sind. Und speziell aus Tunesien, so Eisenboote. Wenn man weiß, dass Eisen schwimmt nicht, ne? Wenn da eine Welle reinschwappt oder so, dann gehen die sofort unter. Die Menschen haben in aller Regel keine Rettungsmittel dabei. Und das macht die macht diese Route ja so gefährlich und führt zu dieser hohen Todesrate. Das ist die höchste Todesrate im Mittelmeer. Die meistfrequentierte Route, aber auch mit Abstand die meisten der von Ihnen schon genannten Todesfälle, ungefähr 80%, passieren auf dieser Route. Und dazu kommt, dass die Staaten, die man hier auf der Karte ja eingezeichnet sieht, wer ist wo zuständig. SARR steht für Search and Rescue Regions, also die Gebiete, für die einzelnen Länder, die hier genannt sind, zuständig sind. Dass vor allen Dingen Malta seiner Verpflichtung da leider nicht nachkommt. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Und die sogenannte libysche Küstenwache eigentlich nichts anderes ist als eine Verbrechergang, sage ich ruhig mal, die Leute abfängt und zurückschleppt in die Lager, aus denen sie geflohen sind. Es gibt viel Grund zu der Annahme, dass sie dafür Kopfprämien bekommen. Ist also alles andere als eine Rettung in dem Sinne, wie sie sein sollte.
Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen und auch schon ein bisschen vorweggenommen. Wir werden auf jeden Fall auch gleich nochmal über die Rolle der Küstenwachen sprechen. Vorher wollen wir uns aber mal ganz kurz angucken, wie das aussieht, wenn Sie und die Crew im Einsatz sind. Wie ist das denn eigentlich? Sie haben ja gerade eben schon gesagt, das ist ein riesiges Rettungsgebiet, ne? So groß wie Baden-Württemberg ungefähr. Wie finden Sie die Menschen denn überhaupt? Beziehungsweise, wenn die Menschen in Seenot sind, wie können die denn auf sich aufmerksam machen und sagen, hier sind wir, wir brauchen Hilfe?
Ja, das Erste ist Augen offen halten. Natürlich, kennen wir in etwa die Routen, auf denen solche Boote unterwegs sind. Das heißt, wir suchen mit Ferngläsern, man hat das vorhin gesehen in dem Foto, wir suchen mit Radargeräten, wir haben eine Wärmebildkamera, mit der man also Objekte identifizieren kann, wo Menschen an Bord sind. Das ist das, was wir selber tun können. Eine ganz wichtige Quelle ist eine andere NGO, Alarmphone. Die gibt's auch seit 10 Jahren. Die haben eine Telefonnummer, die den meisten Menschen auf der Flucht bekannt ist, und dort können sie anrufen, können ihre Position durchgeben. Inzwischen haben die meisten Boote, die von Libyen aufbrechen, ein Satellitentelefon an Bord. Die können sich dort also melden, können auch ihre Position durchgeben. Und Alarmphone gibt diese Informationen dann weiter an die Behörden, aber auch an die Schiffe in der Gegend, also zum Beispiel an uns. Und wenn wir solche Positionen haben, dann wissen wir natürlich, wo hinfahren und wo wir tatsächlich suchen müssen. Mhm. Daneben gibt es noch Quellen wie Fischer, die sich melden, im Seefunk beispielsweise. Und nicht zu vergessen, wir als zivile Rettungsorganisation nennen, nicht Rescue Ship, wir haben eigene Suchflugzeuge, die unterwegs sind und die natürlich auch sehr häufig Boote finden und dann melden.
Wie ist das denn dann, wenn Sie die Menschen antreffen? In welchem Zustand sind sie in der Regel? Sie haben gerade eben schon auch ein bisschen darüber gesprochen. Ja. Ne? Sie sind manchmal in nicht seetauglichen Booten unterwegs. Ja, erzählen Sie mal, wie muss man sich das denn ungefähr vorstellen? Wie geht's da den Menschen und was ist dann auch Ihre Aufgabe sozusagen im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einer staatlichen, zum staatlichen Rettungsboot?
Wie geht es den Menschen? In der Regel, wenn wir sie finden, sind die schon 2 oder 3 Tage völlig eng zusammengepfercht. Man hat es vorhin auf dem Bild gesehen, mit diesen Booten unterwegs. Das ist eigentlich unvorstellbar. Ich habe es so oft gesehen, ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich aushält. Ne? Aber die Menschen halten es aus. Das geht ihnen also körperlich sicherlich nicht gut. Viele haben Verletzungen. Es gibt auch viele Verätzungen, zum Beispiel durch Salzwasser, Benzingemisch und so etwas. Also an den Füßen, Beinen haben viele wirklich zum Teil heftige Verbrennungen. Es geht den Menschen also nicht gut. Das ist ganz, ganz eindeutig. Was wir deshalb machen, wenn wir die Boote finden, wir fahren ran, erklärt erstmal, wer wir sind, checken dann die Lage mit unserem kleinen Beiboot, fahren also drumherum, beruhigen die Leute, prüfen, ob es medizinische Notfälle gibt, also richtige Notfälle. Die werden wir dann an Bord nehmen und wir haben immer einen Arzt oder eine Ärztin dabei, die die Leute auch behandeln kann, sozusagen erste und zweite Hilfe. Ansonsten verteilen wir als erstes Rettungswesten, einfach für den Fall, dass jemand ins Wasser fällt, dass so ein Boot dann doch noch sinkt, was leider oft genug vorkommt. Wenn da 60, 80, 100 Leute im Wasser sind, wir könnten höchstens ein Dutzend davon retten, wenn die Menschen nicht schwimmen können. Die müssten ertrinken und wir würden dabei zusehen. Ne? Also Rettungswesten sind das Erste. Und dann klären wir, wie es weitergeht. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wenn so ein Boot noch fahrfähig ist und die Leute dazu noch imstande sind, dann fahren wir mit ihnen gemeinsam in Richtung Lampedusa. Wenn das nicht der Fall ist, dann nehmen wir die Menschen an Bord und bringen sie nach Lampedusa. Das alles geschieht natürlich in Absprache mit den zuständigen Behörden. Und das heißt in erster Linie mit den italienischen Behörden, dem Rettungszentrum in Rom.
Wie sowas aussehen kann, das sieht man unter anderem sehr eindrücklich in einem Dokumentarfilm. Der Dokumentarfilmer Leon Sallner, beziehungsweise der Filmemacher Leon Sallner, hat 2023 sie und die Crew auf Einsätzen begleitet, 3 Wochen lang. The Tunisian Corridor, a 3-week journal heißt der Film und wir schauen mal kurz in eine Szene rein.
Bobby, da hier. Yeah, we tried to call Malta, but they didn't pick up the phone, so as usual. The next step will be that we call Assisi Rome.
Hey, Sì, salve, qui Nadir, chiamo da parte del capitano, sono il secondo ufficiale. Avete ricevuto le nostre mail? Abbiamo una barca con 55 persone a bordo e una donna incinta. E stiamo aspettando istruzioni da voi e vi chiediamo cosa fare. Pronto? Sì.
Also zur Einordnung dieser Szene, die zuständige maltesische Küstenwache, ne, die so eigentlich da erreichbar sein sollte, reagiert nicht auf ihre Mails und ihre Anrufe. Die Rettung der Menschen mitten in der Nacht dauert 3,5 Stunden an Bord, ist, haben wir gerade schon erfahren, eine schwangere Frau. Das ist ja unheimlich lang. Ich stelle mir vor, für die Menschen auf dem Schiff muss das ja ganz, ganz schlimm sein, mitten in der Nacht. Warum ist das so, dass Küstenwachen nicht immer erreichbar sind?
Ja, eigentlich müssen Sie das die Malteser fragen, denn wir fragen uns das natürlich auch. Ne? Und ich glaube, es ist nicht so, dass sie nicht erreichbar sind, sondern sie wollen nicht erreichbar sein. Sie reagieren nicht. Also Malta ist berüchtigt dafür, sage ich ruhig. Es gibt auch offizielle Proteste deswegen, dass die Behörden dort ihrer Verpflichtung zur Koordination von Rettung aus Seenot einfach nicht nachkommen. Die wollen nicht, schlicht und ergreifend. Dabei würde es ausreichen, wenn sie beispielsweise bei ihren italienischen Kollegen anrufen und sagen, da und da ist ein Seenotfall, ihr seid viel näher dran, übernehmt ihr das mal, dann würden die das tun. Aber Malta reagiert nicht, nimmt dann irgendwann das Telefon nicht mehr ab. Ne? Die denken wahrscheinlich, ach Gott, das ist wieder diese Nadir. Lass das Telefon mal liegen, wir machen einfach nichts. Das ist leider so, das geht seit 4-5 Jahren so und hat sich nicht gebessert. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Behörden in Rom, das Rettungszentrum sitzt dort, zu animieren oder zu überreden, dass sie eingreifen und uns zu Hilfe kommen.
Jetzt sind diese, ich nenne es mal ganz vorsichtig, ne, bürokratischen Konflikte mit Küstenwachen so das eine. Sie hatten ja aber vorhin auch schon über die libysche Küstenwache gesprochen. Und mit der hatten Sie ein ganz anderes Erlebnis. Da wurde auf Ihr Schiff geschossen. Wann war das denn nochmal? Und ja, vielleicht können Sie uns nochmal ganz kurz mitnehmen in die Situation. Was war da los?
Ja, dass wir selber angegriffen wurden, das ist schon eine Weile her, das war 2017. Wir hatten Geflüchtete an Bord genommen, das war an Bord der Lifeline damals, eines 30 Meter Motorschiffes. Und dann kam die libysche Küstenwache und die sogenannte libysche Küstenwache und hat uns ultimativ aufgefordert, die Leute rauszurücken. Was wir natürlich nicht gemacht haben, dann haben sie versucht, unser Schiff zu entern und haben eben auch geschossen. Mehr in die Luft, also nicht direkt, aber das ist dort passiert. Und auch wenn mir das seither nicht mehr passiert ist, solche Vorfälle gibt es jedes Jahr so oder so ähnlich. Denn diese sogenannte libysche Küstenwache ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Gruppe von, ich sag ruhig mal, Gangstern, deren Aufgabe es ist, und das Ganze finanziert übrigens durch die Europäische Union, deren Aufgabe es ist, die Flüchtenden auf dem Meer abzufangen und nach Libyen zurückzuschleppen. Und das machen die mit allen Mitteln und auch jenseits jeder Gesetzeslage, an die wir zumindest in Europa gebunden sind.
Ja, Sie sagen, es ist ein bisschen, ne, jenseits jeder Gesetzeslage. Ja. Also es ist auch nochmal wichtig, das klarzustellen. Ne? Das wird durch die UN so ein Vorgehen von der libyschen Küstenwache auch als Straftat eingeordnet. Also es ist jetzt auch wirklich keine Bagatelle. Solche Extremsituationen, wenn Sie sagen, kommt jetzt auch nicht nur einmal vor, das passiert durchaus öfter, das ist ja total belastend. Also ich stelle mir das, ne, mental belastend vor für Menschen, die als RetterInnen auf dem Meer unterwegs sind. Man erlebt ja auch, ne, viel Kontakt mit Todesfällen vermutlich. Und solche Dinge, wie gehen Sie als Crew beziehungsweise als Organisation, aber vielleicht auch Sie persönlich, denn mit solchen mentalen Belastungen um?
Vielleicht noch ein kurzer Satz zu Ihrer ersten Aussage. Es ist tatsächlich so, dass die UN in einem Bericht aus dem vergangenen Jahr nicht nur die Taten der sogenannten libyschen Küstenwache als Straftat bezeichnet hat, sondern die Europäische Union bezichtigt hat, Beihilfe zu Straftaten zu leisten. Also das ist sehr klar, dass dieses Wegschauen nach dem Motto, da waschen wir unsere Hände in Unschuld, nicht funktioniert. Mentale Belastungen vieler Art, das kann ich tatsächlich nicht pauschal beantworten. Es ist für mich selber so, dass ich glaube, einen inzwischen, ich weiß nicht, distanzierten, ist vielleicht ein falscher Ausdruck, aber vielleicht auch professionellen Umgang mit solchen belastenden Situationen zu haben, vielleicht ähnlich wie ein Notfallmediziner oder so, der die Sachen auch nicht mit nach Hause nehmen kann, die er den Tag über erlebt. Also ich persönlich komme recht gut damit klar, was nicht heißt, dass mir nicht viele Situationen auch noch nachgehen. Ne? Ich stelle fest, dass unter meinen Kolleginnen der Umgang damit sehr unterschiedlich ist. Manche kommen damit gut klar. Bei manchen schlägt es nach ein paar Tagen zu und sie bekommen ein Problem. Ich kenne auch Fälle von KollegInnen, die hinterher eine psychologische Betreuung in Anspruch genommen haben. Das machen wir übrigens immer. Es gibt für jede Crew ein Psychologenteam, das zur Verfügung steht, ne? Gerade auch um solche Sachen zu verarbeiten. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich und lässt sich, glaube ich, nicht so pauschal beantworten.
Wir haben jetzt ja viel erfahren aus Ihren Einsätzen, wo man sagen könnte, also Sie nehmen das jetzt relativ, sag ich mal, ne, mit einer professionellen Distanz, aber trotzdem macht das ja sicherlich was mit Ihnen. Ne? Und die Frage, die sich mir da stellt, auch wenn Sie jetzt in Ihrem 10. Einsatzjahr sind, ist, woher nehmen Sie denn da die Kraft und welche Rolle spielt Ihr Glaube da für Sie?
Also da vielleicht nochmal, auch nochmal vielleicht erstmal eine ungewohnte oder unerwartete Antwort. Wenn ich mir die Menschen anschaue, die wir finden, die seit Monaten, teilweise seit Jahren auf der Flucht sind, wenn ich mir vorzustellen versuche, was die erlitten haben, was die erlebt haben, wie zäh und wie tapfer die sein müssen, um auch diesen letzten Schritt sozusagen mit dem Boot zu gehen, dann weiß ich, was Kraft ist, was Menschen für Kraft haben. Und das gibt mir selber auch sehr viel Mut. Was meine eigene Motivation angeht, ich bin, ja, das ist eigentlich eine mehrstufige Antwort. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, mein Vater ist Pastor gewesen, selber ein Flüchtlingskind am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und was ich von ihm gelernt habe, ist, alle Menschen sind gleich. Er hat nie ein böses Wort über die Russen gesagt, die ihn vertrieben haben beispielsweise. Für ihn war immer klar, man kann unterschiedlicher Meinung sein, man kann auch im Glauben unterschiedlicher Meinung sein und unterschiedlichen Richtungen anhängen, darüber kann man streiten. Aber es ändert nichts am Respekt vor den anderen und an der Würde des anderen Menschen. Das hat mich sehr geprägt und das lässt sich natürlich auch biblisch begründen. Das ist so der erste Punkt, die Gleichheit aller Menschen in meiner Empfindung. Der zweite Punkt ist, wenn man so will, als Christen haben wir einen Auftrag. Wenn wir uns Jesus angucken, der stand immer auf der Seite der Schwachen und nicht auf der Seite der Starken und Mächtigen. Das gibt einen guten Grund. Und der dritte Punkt ist, was gibt einem da Kraft? Ich denke, der Glaube, und wer nicht glaubt, wird eine andere Bezeichnung dafür haben. Es ist etwas, was uns klar macht, es gibt in dieser Welt mehr und anderes als nur Ökonomie, Geld und Rationalität. Und darin liegt dann eine Kraftquelle.
Das waren sehr bewegende Worte, vielen Dank. Wir müssen allmählich leider schon zum Ende kommen, ja. Aber ich hätte auch eine letzte Frage für Sie. Und zwar wurde ja Anfang des Jahres eine neue Bundesregierung gewählt. Wenn Sie jetzt eine Audienz hätten, Sie dürften den Politikern und Politikern eine Sache sagen, einen Wunsch an Sie richten, was den Umgang mit Geflüchteten angeht. Was würden Sie denen sagen?
Eigentlich sind es zwei Dinge. Das erste ist, bitte erkennt einfach an, was ihr eigentlich wisst. dass man durch Stacheldraht die Flucht von Menschen nicht verhindern kann. Das wird so weitergehen, das wird durch die Klimaveränderungen sogar noch viel stärker passieren, als wir es heute sehen. Erkennt es an und überlegt euch, wie wir damit umgehen. Und der zweite Punkt ist, wechselt mal die Perspektive. Es geht nicht immer nur darum, was wir sehen, was wir wollen oder nicht haben wollen. Versetzt euch mal in die Lage dieser Menschen, was die brauchen. Ne? Denn wenn wir über Geflüchtete reden, dann reden wir nicht über Menschen, die wir brauchen können, dann reden wir über Menschen, die uns brauchen. Und wenn man das berücksichtigen könnte in der Politik, dann wären wir einen großen, großen Schritt weiter.
Dann hätte ich jetzt dann doch noch eine letzte Frage an Sie. Ja, 10. Einsatzjahr, wie lange wollen Sie es denn noch machen?
Ja, wollen gerne noch einige Jahre. Jetzt bin ich nicht mehr der Allerjüngste, also ob das noch viele Jahre geht, das weiß ich nicht. Noch viel lieber wäre es mir natürlich, es wäre nicht mehr nötig, dass wir dort hinausfahren und dass Menschen einfach diese unwürdige, lebensgefährliche Flucht erspart bleibt.
Vielen Dank, Friedhold Olonska, dass Sie uns mitgenommen haben auf Ihren Einsatz auf See. Und vielen Dank Ihnen fürs Einschalten. Tschüss, machen Sie es gut.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge mit Friedhold Olonska gefallen hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 77? Darin berichtet Irina Verbiska von ihrer Flucht aus der Ukraine.